Radio 1, nur für Erwachsene.
Am Ende seiner Nachtschicht auf der Intensivstation fällt Ricardo lange erschöpft ins Auto. 8 Stunden hat er 3 Patienten alleine betreut. Er hat um ihr Überleben gekämpft, keine Pause gemacht. Beatmung, Dialyse, Medikamente, Blutdruck, all das musste er ständig im Blick halten, denn jeder Fehler kann in seinem Job tödlich sein.
So schildert Ricardo Lange eine Schicht am Anfang seines Buches intensiv, so heißt das, und man nickt innerlich, wenn man das liest und denkt, ja, die Arbeit auf der Intensivstation ist durch Corona wirklich hart geworden, aber dann endet der erste Teil des Buchs mit dem Satz, wir ahnen an diesem Tag nicht, welche Herausforderung das Frühjahr 2020 für uns bereithalten sollte.
Über dieses Buch, seine Arbeit und auch seine Rolle als Intensivpfleger, der mittlerweile auch durch Interviews und einen Auftritt in der Bundespressekonferenz bekannt geworden ist, sprechen wir mit ihm. Er hat uns gerade direkt das Du angeboten. Von daher, schönen guten Abend, Ricardo.
Einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ich dabei sein darf.
Ricardo, lass uns erstmal über deinen Job sprechen. Was machen IntensivpflegerInnen in einer Schicht, wie du sie am Anfang des Buchs geschildert hast?
Ja, also momentan machen wir eins, und zwar hoffen, dass jeder Patient diese Schicht überlebt, denn viel mehr können wir momentan manchmal gar nicht tun. Hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Corona zu tun, sondern mit dem Personalmangel, der seit Jahren einfach ignoriert und immer wieder weggeschoben wird. Ansonsten kümmern wir uns natürlich um Patienten, das wozu gewaschen und die Ernährung natürlich zählt, aber auch eben medizinische Geräte einstellen, wie Beatmungsgeräte, Dialysen. Wir steuern Narkose und Blutdruckmedikamente, saugen den Beatmungsschlauch ab. Ne? Da sammelt sich ja das ganze Sekret, was der Patient ja nicht wegkriegt, weil da ein Schlauch drin steckt und so weiter. Wir reanimieren, wir fahren Notfall-CTs. Also wenn ein Patient zum Beispiel in meiner Schicht zum Beispiel weite lichtstarre Pupillen bekommt, dann muss man ja ins CT fahren, um zu gucken, ob im Kopf noch alles in Ordnung ist. Solche Dinge, um es mal grob zu sagen, machen wir während einer Schicht, jedes Mal.
Wahnsinn. Du schreibst in dem Buch, dass du aus Hellersdorf kommst, du wolltest ursprünglich mal Polizist werden, hast aber Probleme mit den Ohren, du hörst nicht so gut, deswegen durftest du nicht Polizist werden, dann warst du Fitnesscoach und jetzt bist du Intensivpfleger. Was fasziniert dich so sehr an diesem anstrengenden Job?
Also wie gesagt, hat ja die Ausbildung zur Polizei gemacht und bei der Verbeamtung ist dann aufgefallen, dass mein Gehör nicht ausreicht. Somit waren für mich ja alle anderen Berufe dieser Art, wie zum Beispiel Feuerwehr und so, auch nicht möglich. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass Krankenpflege ja auch ein sehr, sehr toller Beruf ist. Habe dann auch die Möglichkeit der Ausbildung ergriffen und in der Ausbildung habe ich halt gemerkt, dass mein Herz für die Intensivstation brennt. Und es ist halt einfach ein cooles Arbeiten im interdisziplinären Team, wo man sich um Menschen kümmern kann, wo man Menschen, wenn man denn Glück hat, wieder zurück ins Leben holt, wo man sich wirklich mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern auskennen muss. Man muss ja die Wirkung, aber auch Nebenwirkungen der verabreichten Medikamente kennen. Also es wird halt nie langweilig, nur es wäre halt toll, wenn die Arbeitsbedingungen wieder so wären, dass man eine patientenwürdigere Pflege leisten könnte.
Also man hört ja an, dass du deinen Job magst, aber zu Beginn der Pandemie ist dir dann auch auf Facebook mal der Kragen geplatzt. Da hast du geschrieben, du müsstest dich mal auskotzen und an die Leute, die für Pflegekräfte auf ihren Balkon klatschen, hast du geschrieben, das interessiert mich einen Scheiß, du könntest nicht streiken, weil sonst Menschen sterben und das würde ausgenutzt werden. Was ist denn alles Scheiße an deinem Job? Du kannst dich noch einmal richtig auskotzen.
Also vor der Pandemie war es ja schon scheiße, so wie das selber ja schon sagt. Und jetzt ist es halt richtig scheiße, weil man eben jeden Tag seine eigenen Bedürfnisse an seiner Arbeit und aber auch die Menschlichkeit, die man ja gerne dem Patienten geben möchte, beiseite legen muss, weil man, wie gesagt, eben damit beschäftigt ist, alle lebend über eine Schicht zu bekommen. Es ist manchmal sogar so, dass wir nur für die nötigsten Dinge Zeit haben, wie Medikamente verabreichen und mal eine Mundpflege machen, aber das liegt man als Intensivpatient den ganzen Tag im Bett, man macht unter sich, die Haare werden fettig. Also nur mal ein simples Beispiel, Haare waschen, Haare sauber machen, das ist ein Luxus, den können wir heutzutage gar nicht mehr leisten. Und wie ja auch in dem Buch beschrieben steht, das ist ja nun leider auch so, dass wenn man eine Mundpflege zum Beispiel, simple Dinge, die eigentlich so einfach klingen, nicht durchführen kann, dann kann das unter Umständen zu einer Lungenentzündung führen, weil sich ja Keime im Mund sammeln, die in die Lunge wandern und der Patient dann eine Lungenentzündung kriegt. Also ja, wir versuchen jede Schicht halt das Schlimmste zu verhindern, aber es ist halt aufgrund des Personalmangels immer schwieriger.
Ricardo Lange hat ein Jahr lang E-Mails an den Gesundheitsminister Jens Spahn geschrieben. Der Intensivpfleger wollte mit Jens Spahn reden über seine Arbeit während der Corona-Pandemie. Er hat in Spahns Büro angerufen, er hat seine Social-Media-Accounts angeschrieben und nach einem Jahr war er dann am Ziel. Am 21. April 2021 saß er in der Bundespressekonferenz neben Jens Spahn und Lothar Wieler. Und Ricardo Lange ist seitdem der bekannteste Intensivpfleger Deutschlands und er hat ein Buch geschrieben und über das haben wir gerade schon mit ihm gesprochen. Er ist jetzt immer noch am Telefon. Hallo Ricardo.
Ja, hi.
Dein wievieltes Interview ist das eigentlich mittlerweile?
Oh, ich habe gar nicht gezählt, ehrlich gesagt. Aber man hat zum Glück die Möglichkeit schon einige Male gehabt.
Wie zufrieden, sag ganz ehrlich, bist du mit der Arbeit der Medien in der Corona-Pandemie?
Ja, also das ist ja genau der Clou. In der Pandemie, also wenn die Zahlen hoch sind, dann sind die Medien immer sehr nett und dann wird man auch voyeuristisch vor jede Kameralinse gezogen. Wenn dann aber die Zahlen abflachen, dann sind die Medien teilweise echt, ja, ich sage jetzt mal unverschämt, also es kam oft vor, dass man angebettelt wurde, zu einem Interview zu kommen, dann nimmt man extra Urlaub. Man hört dann aber nie wieder was von dem Unternehmen. Und das Krasseste, was ich hatte, ich bin mal nach Köln gefahren, 10 Stunden, hatte Benzinkosten insgesamt von über 300 Euro, die man mir dann nicht erstatten wollte, weil man mir erklärt hat, wäre ich Til Schweiger, dann wäre etwas anderes. Aber da ich ja ein Unbekannter bin, ist es nicht so einfach. Also man hat mit den Medien schon sehr viel erlebt und da ist wahrscheinlich die Zeit ja viel zu knapp, um ja solche Dinge mal erzählen zu können komplett.
Du musst ja eigentlich auch immer das gleiche Interview führen, ne? Also wie schlimm ist die Lage auf den Intensivstationen? Wie frustriert bist du, dass sich nach 2 Jahren immer noch nichts ändert? Was sagst du ungeimpften Menschen? Das sind so die Fragen. Bereust du es manchmal, an die Öffentlichkeit gegangen zu sein?
Nee, gar nicht, weil mittlerweile habe ich auch gelernt, damit umzugehen und mir ist bewusst, dass viele Sensationsjournalismus betreiben, weil es ist ja genau das, was die Leute oder die ja auch die Medien wollen. Die wollen kontroverse Meinungen gegeneinander ausgespielt haben, gerade so das Thema geimpft oder ungeimpft. Ja, lange sind sie denn sauer, wenn ein Ungeimpfter auf der Station liegt, weil das bringt halt Klicks, das bringt Reichweite, aber es ist ja in meiner Verantwortung, wie ich antworte, was ich sage und mittlerweile antworte ich eben so, wie ich möchte und wenn ich auf Fragen nicht antworten will oder fachlich nicht kann, dann sagt man's, wo man am Anfang ja immer noch den Anspruch hat, du musst jetzt auf jede Frage unbedingt antworten und musst dir überlegen, was du sagst. Und mittlerweile sage ich, wie ich es denke. Und bisher läuft es ja ganz gut. Und ich finde einfach, ich kann ja nicht nur meckern, sondern ich muss auch was dafür tun, dass sich etwas ändert. Und somit bereue ich diesen Schritt ganz im Gegenteil eher nicht.
Du hattest 60 Follower auf Twitter, bevor du in die Bundespressekonferenz gegangen bist. Danach waren es ein paar tausend mehr. Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du nicht mehr nur der Intensivkrankenpfleger bist?
Also hat natürlich Vorteile, für mich persönlich Vorteile. Man hat viele nette Leute kennenlernen dürfen. Also ich bin zum Beispiel im persönlichen Kontakt mit, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Ralf Möller, mein Jugendidol, den hatte ich mal als Poster an meiner Kinderzimmerwand oder stehe auch im engen Austausch mit Ilka Bessin, also wirklich privat. Das sind ja Möglichkeiten, die sich eröffnet haben. Aber man hat natürlich auch viele, viele Nachteile, denn man ist jetzt im Fokus, man wird genau beobachtet. Und auf der Arbeit wird natürlich jeder kleinste Fehler nochmal ganz genau angeguckt. Und jeder, vielleicht hat es ja auch der ein oder andere mitbekommen, hat mich sogar eine Klinik gesperrt, weil einfach der Klinik nicht passt, dass ich mich medial für die Pflege einsetze. Und die wollen halt Unruhen vermeiden. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und was mir aber meistens zu schaffen macht, sind so die ganzen Beleidigungen. Und mal abgesehen von den äußerlichen Beleidigungen, dass ich einen Eierkopf hätte und so, da kann ich sehr drüber stehen. Aber wenn man dann des Lebens bedroht wird oder wenn man dann abfällige Bemerkungen über seine Patienten bekommen. Ich hatte mich mal in den Medien geäußert, dass es mir schwerfällt, Menschen in Leichensäcke packen zu müssen seit der Pandemie. Und da wurde mir ganz freundlich mitgeteilt, ich hätte den falschen Beruf, weil wenn jemand wenn ein Müllmann keinen Müll in Säcke packen kann, dann hat er eben den falschen Beruf. Das ist jetzt, was mich wirklich sehr, sehr schockiert und nachdenklich macht.
Wow, das Internet. Toll.
Ja.
Das lässt einen manchmal sprachlos zurück. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, du musst was tun. Was erhoffst du dir denn jetzt von deinem Engagement und auch von deinen Auftritten, Interviews und auch vor allem jetzt auch von dem Buch?
Also mir ist bewusst, dass die Politik alleine nichts ändern wird, weil solange Menschlichkeit immer zurückstehen muss, nämlich vor einem, nämlich dem Profit, wird sich nichts ändern. Meine Hoffnung ist einfach immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, immer wieder zu erzählen, was auf den Intensivstationen falsch läuft, was generell in den Kliniken falsch läuft. Und durch mein Buch habe ich mir einfach erhofft, dass man die Zeit, die man in den Medien nicht hat, nämlich so ausführlich mal zu berichten, dass man es damit kompensiert und die Leute wirklich mal sehen, ja, Personalmangel, ja, was heißt denn das? Was passiert denn, wenn ich dies und das nicht mache? Was ist denn schon passiert, wenn zu wenig Personal da war? Und irgendwann hoffe ich einfach, dass der Druck auf die Politik so groß wird, dass sie eben, ja, was ändern.
Intensiv, wenn der Ausnahmezustand Alltag ist, heißt das Buch von Ricardo Lange. Es ist, das steht auch auf dem Cover, ein Notruf. Und Ricardo, wir hoffen, dass ganz viele Menschen diesen Notruf lesen. Danke dir.
Ja, ich hab's zu danken. Vielen herzlichen
Dank. Danke sehr.